Ja, ich freue mich sehr, wieder mal hier zu sein. Und wenn wir über Totensonntag nachdenken, Ewigkeitssonntag nachdenken, dann sind das ja die zwei Seiten einer Medaille. Ein Gottesdienst, der viele, viele verschiedene Bezeichnungen hat und der aber keinen direkten Anlass hat, wenn wir in die Bibel reingucken. Weihnachten und Ostern und Pfingsten und Erntedankfest, da haben wir einen direkten biblischen Bezug bei Totensonntag in dem Sinn überhaupt nicht. 24. April 1816 hat der König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen den Totensonntag eingeführt. Angesichts der vielen, vielen Menschen, die durch die napoleonischen Kriege gestorben sind, hat er ihn als Feiertag zum Gedächtnis der Entschlafenen eingesetzt. Dann hat er sich in der ganzen evangelischen Kirche ausgebreitet. In der katholischen Kirche gab es solche Tage natürlich schon viel, viel länger. Der Sonntag, der mit dem Ende unseres Lebens sich befasst, ist auch der Sonntag, der das Ende des Kirchenjahres darstellt und damit ja so eine doppelte Botschaft hat. Während das Kirchenjahr dann mit dem ersten Advent wieder neu belebt wird, ist, wenn es um das Sterben geht, anders. Außer wir haben eine Perspektive für die Ewigkeit. Totensonntag, ein Tag, an dem man der Menschen gedenkt, die besonders im letzten Jahr verstorben sind, wo ein Platz leer geblieben ist, wo eine Bezugsperson einfach nicht mehr da ist, wo es den Rat nicht mehr gibt. Menschen, die so viel oft in unser Leben hineingelegt haben. Ich hatte vor kurzem eine Frau beerdigt, die hat 40 Jahre lang für mein Leben gebetet, war treue Begleiterin. Und jetzt ist sie in der Ewigkeit. Der Tod, der so oft Leere hinterlässt. Der Tod, der sich nicht an das Trauerjahr hält, sondern wo Schmerz und Leid und das Erleben vom Verlust oft ja noch viele, viele, viele Jahre andauern. Herzliche Anteilnahme, will ich sagen, allen, die das Zusammensein mit geliebten Menschen so vermissen, weil dieser eine Platz eben jetzt leer geblieben ist. Herzliche Anteilnahme an die, die vom Leiden und Sterben noch so richtig traumatisiert sind, weil sie mit denen, die sie begraben haben, eben auch so viele eigene Hoffnungen und Wünsche begraben mussten. Bei uns zählt der Totensonntag zu den stillen Tagen. Da gibt's regelrecht gesetzlich verordnet Tanzverbot und das Verbot mindestens für besondere Zeiten, für laute Musik und Darstellungen. So feiern wir ganz in aller Stille. In anderen Ländern ist das ganz anders. In Mexiko gibt's den Dia de los Muertos. Ein Wahnsinnsfest, das Hauptfest des Lebens überhaupt, wo mit großem Parad, mit viel Essen, mit Tanz, mit unendlich viel Farben dem Tod begegnet wird. Viele, viele Skelette, die aufgestellt sind, aber dann eben in ganz vielen Farben und die Kirche und die Altäre unendlich geschmückt. Sowas gibt's auch in Spanien. Und wir haben es einen Teil wenigstens erlebt in Japan. Unsere Tochter ist mit ihrer Familie dort als Missionare. Und aufgefallen ist uns, als wir über so einen Friedhof gegangen sind und da standen Bierdosen und Cola und Sakeflaschen an den Gräbern. Wir haben gedacht, gibt's das wie bei uns, gell, dass da eine Fete gefeiert worden ist und die haben die Sachen einfach stehen lassen. Aber das war nicht so. Sondern da haben Leute bei diesem großen Obonfest die Lieblingsgetränke der Verstorbenen wieder auf das Grab gestellt. Das ist eine riesige Zeremonie, da ist in Japan ein richtiger, da gibt's Staus ohne Ende, weißt du, was ist wie ein Familienfest, wie Weihnachten bei uns. Man kommt und Feier dieses Fest der hungrigen Geister, vor allen Dingen auch mit sehr, sehr viel Essen, mit dem die Verstorbenen gnädig gestimmt werden müssen. Man leuchtet ihnen mit Lichtern, dass sie kommen können, um am Ende des Festes dann wieder mit Lichtern, dass sie den Weg auch wieder zurückfinden. Feuer, Rituale, Tanz und leuchtende Laternen gehören damit zu. Ganz anders als bei uns. Und ich habe mir überlegt, ich würde Ihnen gern 4 Einladungen sagen. 4 Einladungen an diesen Toten Sonntag. 4 Einladungen. Das erste, freundliche Einladung zu ehrlichem Trauern. Mir ist aufgefallen, als ich mich jetzt vorbereitet hatte für eine Bibelarbeitsreihe zu den Psalmen, dass in den Psalmen unendlich viel Klage ist. Ein Drittel der ganzen Psalmen sind Klagepsalmen. Es gibt mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Und wenn es um Trauer geht, wenn es um das Bewältigen von Last geht, dann kann man bei den Psalmen fündig werden. Wir dürfen ehrlich trauern, ehrlich klagen. Klar, ermutige ich lieber zum fröhlichen Gotteslob. Aber die beiden Sachen gehören so eng zusammen. Ich bin tief davon überzeugt, wer ehrlich klagt, bricht am ehesten durch zum fröhlichen Gotteslob. Ehrliches Klagen ist angesagt. Klagen bei dem Gott, der unsere Klagen hört. Das ist ja manchmal so, dass auch Freunde und Bekannte den Eindruck haben, jetzt ist doch schon so lang Zeit drüber gegangen, jetzt müsst doch die Zeit die Wunden auch geheilt haben. Aber das schwert noch und das ist immer noch so latent vorhanden und bewegt und treibt um. Und das hat mich beim Vorbereiten nochmal so bewegt. Guck mal, der Gott, dem wir gehören, der weiß, wie es in uns drin aussieht. Der weiß doch um die offenen Nöte, der weiß um die offenen Flanken des Leids, die wir haben. Bei ihm dürfen wir abladen. Alle ungelösten Fragen, das nicht verstehen können, ja auch den Groll gegen Gott. Als ich mich jetzt mit dem Psalm beschäftigt habe, habe ich den Eindruck gehabt, wir beten viel zu fromm. Wir beten so abgeklärt. Wenn Sie die Psalmen angucken, wie die ganze Not und den Groll und die Verzweiflung, die Verzagtheit vor Gott ausschütten, das ist unfassbar. Auch die Frage nach dem Warum. Jesus hat es doch am Kreuz aus einem der alten Psalmen übernommen. Psalm 22 war sein Sterbepsalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Immer wieder begegnen mir fromme Leute, die sagen, man soll nicht nach dem Warum fragen, sogleich nach dem Weshalb fragen. Aber wer will denn frömmer sein als Jesus? Wenn Jesus gefragt hat, mein Gott, warum? Dann dürfen wir es doch auch und aus unserem Herzen keine Mördergrube machen und alles rauslassen, abladen und loslassen. Mir gefällt es so bei Hiob, darum will ich mein Mund nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Und in dem Gedenken dessen, was jetzt alles nicht mehr da ist, was wir jetzt alles vermissen, in dem Gedenken daran dann auch noch mal zu entdecken, wie reich beschenkt wir worden sind. Und vielleicht auch neu dankbar zu werden für das Gute, was Gott uns alles gegeben hat. Und dann die zweite Einladung, freundliche Einladung, klug zu sein. Sie kennen das von diesem großen Gottesmann Mose, der diesen großen Psalm 90 dichtet mit dieser verwegenen Zuversicht über Gott, aber mit diesem realistischen Einschätzen über das eigene Leben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ja, wann sollen wir darüber nachdenken, wenn ich am Toten Sonntag? In einer anderen Übersetzung heißt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, dass wir ein weises Herz erlangen. Weil Klugheit ist in der Bibel nicht 1,0 im Abi zu haben. So schön das natürlich ist, wenn man das hat. Klugheit in der Bibel heißt, ein Sachverstand wahrnehmen und die richtige Entscheidung treffen. Ein Sachverstand wahrnehmen und die richtige Entscheidung zu treffen. Und was Mose da feststellt, ist mehr als ernüchternd. Unser Leben, er sagt, das ist wie ein Gras. Also das muss man jetzt im Orient erleben. Das blüht gerade noch, ein Monsunwind geht drüber weg und es ist nur noch dürr. Wie ein Strom, damit ist gemeint, so ein ausgedörrtes Wadi, in dem kein Wasser ist und dann regnet es in den Bergen oben und plötzlich wird es zum reißenden Strom, der alles mitnimmt. Und wie ein Schlaf, also das kennen wir alle, gell? Ach, schon wieder vorbei die Nacht. So sagt der Mose, so ist das mit dem Leben. Ich würde gern fragen, welche Lebenserwartung hast du noch? Was erwartest du noch von deinem Leben? Wir sind meistens dabei, dass wir zunächst mal an die Zeit denken. Ich habe einen Meter mitgebracht, 2 Meter, das reicht jetzt für unsere Verhältnisse. Methusalem hat nimmer gereicht, gell? 969 Jahre ist der alt geworden. Wenn man da immer einen Zentimeter nimmt, dann müsste man 10 Meter Stock haben. Aber für uns reicht's. Rekord ist heute etwa 120 Jahre. Lebenserwartung hat sich bei uns in Deutschland in den letzten 130 Jahren verdoppelt. Die Leute vor 130 Jahren haben nur halb so lange gelebt wie wir heute. Und was man sich immer wieder vor Augen halten muss, wir in Baden-Württemberg, wir sind die Gesegnetsten in Deutschland. Die Lebenserwartung ist in Baden-Württemberg am höchsten von allen Bundesländern. Jetzt gucken Sie mal durch. Also es gibt die Berechnung, wenn eine Frau 65 ist, dann wird sie statistisch gesehen 86 Jahre alt. Wenn ein Mann 65 ist, wird er durchschnittlich 82,5 Jahre alt. Soweit zur Gleichberechtigung. Da gibt's Unterschiede. Also jetzt gucken Sie mal, für mich würde es heißen, 82,5, das wäre im besten Fall mein Leben, also statistisch gesehen. Jetzt müssen wir aber gucken, was ich schon gelebt habe. Also 69 Jahre. Das ist schon ein bisschen ernüchternd, oder? Also das war mein Leben. Und statistisch gesehen ist das noch mein Leben. Und jetzt sind wir ganz nah an diesem Bibeltext, gell? Was heißt das jetzt? Klug werden. Was heißt angesichts der Vergänglichkeit, die so ist, dass das Leben dahin rutscht wie sonst was? Was heißt da klug werden? Der Mose, für den ist ganz wichtig, Gott, du bist Zuflucht. Du bist der Ort, wo ich hinfliehen kann in all diesen Ängsten, in all dem Verzagen, in all meiner Not. Und das ist was, was ich gern möchte, dass es mein Leben ausmacht, was der König David dann gebetet hat. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das ist mir von dem her wichtig. Also die Vergangenheit, das, was noch ist und ganz wichtig, nicht nur diesen Rest vom Meter, sondern eine ganze Ewigkeit vertraue ich Gott an. Ich darf mein Leben ihm hinhalten. Dazu möchte ich euch einladen, das auch zu machen, klug zu werden. Die Vergangenheit ihm hinzuhalten. Wenn eine Vergangenheit klären kann, dann ist er's. Die Gegenwart Gott anzubefehlen. Wenn einer uns festhalten kann, dann er. Und die Zukunft ihm anzubefehlen, weil er der Gott ist, der alle Zukunft hat. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das kann helfen zum richtigen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Schild kennt. LBS-Werbung. Und die haben dann erst zu spät festgestellt, dass es ein bisschen widersinnig ist. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause, Parkfriedhof. Viele Menschen haben ja den Eindruck, dass das so ist. Aber wenn sie über den Friedhof drüber weggehen, dann merken sie ganz schnell, das ist nicht so. Am Anfang ist das Grab noch der Ort der Trauer. Dann wird er immer mehr zum Ort der Erinnerung. Und irgendwann sind es Orte des Vergessens. Das bewegt mich oft so, wenn ich auf Gräbern sehe, dass da steht, unvergessen. Und das Grab ist überwuchert von Unkraut, weil es keinen mehr gibt, der es pflegen kann. Nein, das Entscheidende ist, Gott gibt meiner Zukunft ein Zuhause. Und das ist was, was mein persönliches Leben unendlich froh macht. Zu wissen, wenn ich hier den Haustürschlüssel abgeben muss, dann gibt's eine Wohnung von Gott erbaut, die ewig ist im Himmel. Dritte Einladung, die Einladung, vertrauter zu werden mit der Ewigkeit. Und da muss ich Ihnen Geschichten dazu erzählen. Ich habe meinen Freund Hans-Peter Wolfsberger angeschrieben, ob er mir einen Artikel schreiben könnte für Augenblick mal. Da hat er zurückgeschrieben, nee, da hat er jetzt gerade keine Zeit, könnt ihr später dann mal machen, aber er wird mir gern zwei Fragen geben. Die Frage, hast du derzeit ein gutes Leben und wirst du ein wenig vertrauter mit der Ewigkeit? Tolle Fragen, oder? Und dann hat er extra dazu geschrieben, du, wenn es irgendwelche Gründe gibt, nicht zu antworten, alles paletti. Weil er wollte ja nicht bedrängend sein. Aber diese Fragen, die waren so wichtig und die gehen jetzt mit mir mit. Ich habe ihm dann geantwortet, ja, ich habe ein gutes Leben. Ich habe ein gutes Leben und das Entscheidende in meinem Leben ist, dass ich von der Gnade Gottes leben darf. Und auf die zweite Frage, wenig vertrauter mit der Ewigkeit, habe ich ihm geschrieben, ja. Seit meine Frau letztes Jahr den Herzinfarkt hatte, während wir gerade mit den Fahrrädern im Wald unterwegs waren, ist uns das alles nochmal sehr, sehr nahe gekommen. Sehr bewusst geworden, wie verletzlich unser Leben ist und wie wichtig das ist, jetzt nach der Zukunft zu gucken. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach so ein paar Texte, die für mich wichtig sind. Und ich wünsche Ihnen so, dass Sie auch Texte für sich finden, die für Sie wichtig sind. Ich singe und pfeife und summe sehr, sehr oft dieses Lied vor mich hin. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Und wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Doch, das ist was. Das macht was mit meinem Leben. Das Wissen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich weiß, ich bin hier nur vorübergehend. Aber die Ewigkeit ist mein Zuhause. Man muss sich mit der Ewigkeit beschäftigen. Das kommt nicht automatisch über uns. Normalerweise sind wir ganz verankert im Diesseits. Deswegen sind mir so alte Lieder dann wichtig. Die Thea Eichholz-Müller, die hat nach dem Verlust ihres ersten Mannes so ein altes Lied versucht, in die heutige Sprache mit reinzubringen. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Der Weg dorthin ist gewiss nicht weit. Verstand und Seele mach sie ganz bereit. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Und dann im letzten Vers, so treffend dann, verwöhn mein Herz mit deiner Ewigkeit. Ja, das will ich immer wieder beten. Das soll Leitgedanke sein. Verwöhn mein Herz mit deiner Ewigkeit. Ich will mich nicht in der Diesseitigkeit verlieren. Und mir hilft ein altes Lied von Gerhard Ter Stegen. Manche von Ihnen kennen das wahrscheinlich auch noch. Ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. mein Heim, mein Daheim, meine Heimat, der Ort, wo ich für immer sein darf, ist nicht in dieser Zeit. Gott sei Dank zu wissen, dass es diesen Ort gibt. Gott sei Dank zu wissen, dass es diese Ewigkeit gibt, dass es eben nicht nur den Totensonntag gibt, wo wir Abschied nehmen, sondern den Ewigkeitssonntag, wo uns der Horizont geöffnet wird für die große Wirklichkeit der Ewigkeit Gottes. Und dann hat eine Marie Schmalenbach das sehr, sehr, sehr schön gedichtet. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Ja, ich brauch das. Ich brauch das. Weil manchmal sind Dinge, die so vergänglich sind, so wichtig. Und die werden so bedrängend und nehmen das ganze Denken ein, dass mir werde klein das Kleine und das Große, das worauf es ankommt, groß erscheine. Selge Ewigkeit. Ich bin noch auf dem Weg und ich lerne noch unendlich daran. Aber mir haben die Fragen so gut getan, deswegen wollte ich sie euch so gern weitergeben. Hast du ein gutes Leben? Und wirst du ein wenig vertrauter mit der Ewigkeit? Und der letzte Aspekt, freundliche Einladung zu dankbarem und getrosten Leben. Leben dürfen ist ein riesiges Geschenk. Und diese geschenkte Zeit jetzt auch zu leben, jetzt auszunützen, zu genießen, das Genießen, das ist für uns Pietisten oft nicht ganz so im Vordergrund. Dabei hat Gott uns so viel geschenkt, dass wir es genießen, dass wir es uns einfach gut sein lassen. Ich weiß nicht, wie lange mein Leben noch dauert, aber es ist auf jeden Fall ein Geschenk, jeder Moment meines Lebens. Ich weiß nicht, ob Sie diese Frau kennen, die ich Ihnen da auf das Bilder gemacht habe, Jane Nightbird, Sängerin. Sie hat sich diesen Nachnamen, Zweitnamen Nightbird selber zugelegt, weil sie in einer tiefen, tiefen Zeit des Leides und der Verzweiflung mitgekriegt hat, wie die Vögel schon in der Nacht anfangen zu singen. Und dann war das für sie so was, was sie gesagt hat, das will ich auch. Ich will schon in der Not singen, in der Nacht singen, das Gotteslob weitergeben. Und dann war sie beim größten Talentwettbewerb der USA. 2021, sie hatte zwei Krebserkrankungen überwunden und stand jetzt da vor der Jury. Und die haben am Anfang so ein bisschen rumgetalkt. Also jeder, der das interessiert, würde ich sehr, sehr ermutigen, da im Internet mal zu gucken. Da gibt's diese ganze Sache, kann man sich noch angucken. Hat mich wirklich, wirklich sehr bewegt. Sie erzählt, sie will ein eigenes Lied singen. Es ist okay, heißt es. Und dann frotzeln die noch so ein bisschen rum und der Moderator fragt, warum es in diesem Lied geht. Dann sagt sie, ja, es geht um ihr eigenes Leben. Sie ist krebskrank. Und dann zuckt der Moderator zusammen und versucht da irgendwie was rüberzubringen. Oh, das tut mir jetzt aber sehr leid. Und sie sagt, nein, es ist okay. Es ist okay. Nicht alles ist okay, aber es ist schon okay. Und dann erzählt sie, der Krebs sitzt in ihrer Lunge, in der Wirbelsäule, in der Leber. Und sie hat eine 2%ige Chance zu überleben. Aber dann sagt sie, aber 2% sind nicht nix. Und das will ich leben, die 2%. Und dann sagt der Moderator, bei ihrem Lächeln, da kann man gar nicht glauben, dass sie so krank sind. Und dann sagt sie, ich bin so viel mehr als nur die schlechten Dinge, welche mir widerfahren sind. Aber das hat mich angesprochen. Ich bin so viel mehr als die schlechten Dinge, die mir widerfahren sind. Als sie dann anfängt zu singen, zieht sie alle in ihren Bann, die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, wo es immer wieder rauskommt, es ist okay, da ist so viel Lebensbejahung drin. Riesiger Applaus, sie bekommt den größten Preis, den man geben kann, dass sie gleich durchgereicht wird in die Endstaffel hinein. Und der Moderator sagt, das ist ein Lied für unsere Zeit. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das Annehmen dessen, was wir heute haben. Und sie sagt, ja, man kann nicht darauf warten, dass das Leben nicht mehr schwer ist, bevor du dich entscheidest, glücklich zu sein. Doch darüber kann man nachdenken. Oft ist doch so, dass wir denken, wenn das ist und wenn das ist und wenn das auch noch war, dann. Aber die Entscheidung, das heute anzunehmen, jetzt anzunehmen. Leider gibt's kein Happy End, wie ich's gern hätte für diese Geschichte. Sie musste diesen großen Auftritt absagen, weil der Krebs weitergemacht hat und ist dann letztes Jahr gestorben. Und da ging es auch durch viel Nöte, viel Anfechtung. Und die Frau hat es so ehrlich dann auch preisgegeben, aber war in dem Ganzen so ein Zeugnis für unseren Gott, der es ihr geschenkt hat, ein Ja zu finden zum Leben. Ein Ja zu finden auch zu diesem eingeschränkten Leben. Und dass wir das vielleicht mitnehmen, das Bewusstleben, bewusst wahrnehmen, die Vögel und einen Sonnenaufgang, oder ein Sonnenuntergang, wenn wir nicht die Frühaufsteher sind. Das Leben als den unschätzbaren Wert annehmen und dankbar zu werden. Dankbar zu werden, ja, da hat uns der Herzinfarkt meiner Frau schon was wachgerüttelt. Dankbar zu werden, dass wir zusammen sein dürfen. Dankbar zu werden für die ganz kleinen Sachen. Dankbar zu werden, weil Gott dahinter ist, und Gott zu loben. Gott zu loben und uns ihm neu zur Verfügung zu stellen. Verstehen Sie, das ganze Leben ihm nochmal hinzuhalten. Das ganze Leben mit allem drum und dran. Gott, mach was draus zu deiner Ehre und lass mich ein Segen sein. Es ist offensichtlich, dieser Tag ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber lassen Sie uns das bewusst nehmen, gell? Dieser Tag ist einmalig, diese Stunde ist unwiederholbar, dieser Augenblick ist einzigartig. Dieser Tag ist Gottes Angebot in 24 Stunden, Gottes erbarmende Geduld in 1440 Minuten und Gottes erfahrbare Liebe in 86.400 Sekunden. Wir waren auf dem Schaufriedhof in Österreich. Da sind Grabkreuze zusammengetragen worden aus ein paar Jahrhunderten. Und es ist sowas von makaber, was die Leute damals auf die Gräber geschrieben hatten. Hier liegt in süßer Ruhe, erdrückt von seiner Kuh, Franz Xaver, daran man sehen kann, wie kurios man sterben kann. Stand auf einem dieser Dinge. Lauter solche Dinge. Aber dann war unter den Dingen, wo dann eher negativ so waren, stand eins, wo ich gedacht habe, ja, das wär's. Hier ruht Michael Wiesner und zwar nur bis zum Tag der Auferstehung. Ja, das ist doch das Große. Das, was mich jedes Mal bewegt, bei jeder Beerdigung, die ich halte. Da steht man vor dem offenen Grab. Und jetzt wird der Sarg runtergelassen und das ist die Manifestation des Todes. Und genau in dieser Situation darf ich es proklamieren. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Was für eine verwegene Zuversicht. Wie gut, dass das stimmt. Wie gut, dass wir wissen, dass der Grabstein nicht der Schlussstein unseres Lebens ist, sondern höchstens ein Meilenstein auf dem Weg zu unserem Herrn. Darf sie ihn nur mal so reinschieben in die Hosentaschen oder was sie dabei haben, zum was mitnehmen. Freundliche Einladung zu ehrlichem Trauern. Freundliche Einladung, klug zu werden, vertrauter zu werden mit der Ewigkeit und dankbar und bewusst zu leben. Unser früher Landesbischof Theo Sorg, der hat das für mich in faszinierende Worte gebracht. Wer den Sohn Gottes hat, der hat dieses ewige Leben. Der kann den Rätsel und Wirren dieser Welt tapfer leben und getröstet sterben, denn er lebt und stirbt seinem Herrn entgegen. Gott sei Dank. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, wir rühmen dich. Du bist der Todesbezwinger. Du hast den Ausweg geschaffen aus der Verzweiflung. Du bist der, dem wir unsere Vergangenheit anbefehlen dürfen, der uns in die Gegenwart hinein sein Nahesein zuspricht und dem die Zukunft gehört. Vielen Dank, dass wir dir gehören dürfen. Und wir bitten dich, mach unsere Herzen offen für deine Wirklichkeit. Und sei so gut, lass uns, wo es immer sein kann, auch ein Segen sein für andere. Amen. Es segne und behüte dich der lebendige Gott, der Vater, er hat dich von Ewigkeit her geliebt. Jesus Christus, der Sohn, er hat dich teuer erkauft. Und der Heilige Geist, der dein Leben bewahren kann zur ewigen Seligkeit, er segne und behüte dich. Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen guten und ewigen Frieden. Amen.